Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Wir haben wirklich eine unglaubliche Anmeldungszahl für diese Konferenz. 1600 Personen. Die virtuelle Durchführung zeigt nicht nur, dass wir viele Menschen erreichen können, sondern sie können eben auch an einem beliebigen Ort diese Tagung wahrnehmen. Eigentlich kann man sagen, ist das ein Riesenasset. Und wer könnte sowas nicht besser veranstalten als wir?
Ein Riesenasset oder anders gesagt ein Riesenpfund nennt Professor Hannes Federath, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, die virtuelle Jahrestagung. Es war übrigens die 50. und ausgerechnet die Jubiläumsveranstaltung fand in dieser Woche nicht wie geplant in Karlsruhe, sondern als virtuelles Ereignis statt. Für die Informatiker geht von dieser virtuellen Veranstaltung aber auch eine wichtige gesellschaftliche Botschaft aus. Welche, Peter Welchering?
Ja, ganz kurz zusammengefasst die Botschaft, wenn wir Digitalisierung ganz konkret umsetzen und dabei über die Folgen dessen, was wir tun, nachdenken, dann bringt Digitalisierung die Gesellschaft tatsächlich voran. Aber wir müssen weg von bloßen Sonntagsreden über Digitalisierung und wir müssen die Digitalisierungsdiskussion auf einer technischen Basis und zwar mitsamt einer realistischen Folgeabschätzung führen. Denn nur dann wird klar, was einzelne Digitalisierungsprojekte leisten können und was sie eben nicht schaffen. Und so fanden auf der virtuellen GI-Jahrestagung dann auch gleich mehrere Workshops, beispielsweise zum Thema Digitalisierung der Lehre statt. Da wurde dann über konkrete Lehrplattformen und Lernplattformen inklusive Videokonferenzen gesprochen, aber eben auch über die dahinterliegenden didaktischen und systematischen Methoden, zum Beispiel das Blended Learning. Und das war auf der GI-Jahrestagung natürlich bezogen auf die Lehre an den Hochschulen, aber viele Ereignisse, und das wurde auch immer wieder betont, viele Ereignisse sind eben auch anwendbar auf die konkrete Unterrichtsgestaltung in den Schulen, in denen das aber zurzeit eben genau so nicht stattfindet. Und das wiederum hat unterschiedliche Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund liegt darin, dass wir viel zu oft eben nicht souverän mit Digitalisierung umgehen. Auch deshalb hat die Debatte über digitale Souveränität auch diese GI-Jahrestagung ziemlich bestimmt. Aber digitale Souveränität, das wurde sehr viel breiter gefasst, als das in den bisherigen politischen Diskussionen so der Fall war und ist.
Die Akzente für diese Diskussion, die wurden auf der Veranstaltung der Jahrestagung gesetzt und in den nachfolgenden Tracks dann aufgegriffen. Unsere Zusammenfassung.
Was ist das Wichtige in der digitalen Souveränität? Datenschutz, Selbstbestimmung, Technologiekompetenz, das gilt insbesondere auch in Unternehmen, Resilienz, Redundanz, eine digitale Infrastruktur, eine vertrauenswürdige Vernetzung und Adaptivität.
In seiner Keynote zur Eröffnung der 50. GI-Jahrestagung mutete Martin Hubschneider, der Vorstandsvorsitzende von CAS Software, seinen Zuhörern eine Menge zu. Er spannt einen weiten Bogen von der Kritik des digitalen Überwachungskapitalismus, wie die Harvard-Professorin Shushana Zuboff sie vorträgt, bis hin zu Vorschlägen einer Reform der Unternehmensorganisation bei digitalen Plattformen. Damit wir in Europa souverän mit der Digitalisierung umgehen können, müssen wir selbst bestimmen können, welche digitale Infrastruktur wir in welcher Weise bauen wollen, angepasst an die jeweiligen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Adaptivität als Merkmal digitaler Souveränität bedeutet demzufolge, dass wir in der gegenwärtigen Pandemie die digitalen Infrastrukturen beherrschen, die wir brauchen, um die Pandemie bekämpfen zu können. Zum Beispiel eine Corona-Warn-App. Die kann zwar helfen, muss aber dann von einer selbstbestimmten Gesellschaft auch selbstbestimmt entwickelt werden. Und das wird schwierig, wenn Internetkonzerne wie Apple und Google über die wesentlichen Schnittstellen dieser Warn-App bestimmen. Genau das aber ist eine Konsequenz der Plattformökonomie. Martin Hubschneider.
Aus meiner Sicht bedroht die Plattformökonomie sowohl unsere Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, als auch unsere Gesellschaft. Da entstehen gut gesicherte Monopole. Und es ist faktisch öffentliche Infrastruktur. Alles gehört zur fast öffentlichen Infrastruktur inzwischen.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, Informatikerin und GI-Mitglied, stimmte Hubschneider weitgehend zu und zog daraus die politische Konsequenz.
Am Ende glaube ich aber tatsächlich, dass es für die Zivilgesellschaft insbesondere notwendig ist, dass wir Netzwerke auch anbieten, dass wir Infrastruktur auch anbieten, die Kollaboration und Kommunikation ermöglicht, in sicheren Räumen, denn die sind durch die kommerziellen Anbieter, insbesondere aus den unterschiedlichen Überseegebieten, eben nicht gegeben. Das ist ganz bestimmt eine politische Aufgabe.
Um aber diese politische und gesellschaftliche Diskussion führen zu können, dürfen wir uns bestimmte Verkürzungen und Zuspitzungen nicht mehr leisten. Digitalisierungsprozesse müssen von der technischen Basis her möglichst präzise definiert und dann debattiert werden. Sprachliche Präzision und technische Kompetenz sind notwendig, um Digitalisierungsprozesse genau beschreiben und dann umsetzen zu können. Was ungenau beschrieben wird, führt zu ungenauen und mitunter löchrigen Konzepten. Sie scheitern dann oft auch in der Umsetzung. Informatikerinnen und Informatiker sind gefordert, klare Anforderungsanalysen zu liefern.
Klar, solche Anforderungsanalysen eines IT-Systems, die unterscheiden sich natürlich von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Anforderungen, denen sich zum Beispiel ein konkretes Digitalisierungsprojekt dann stellen muss. Wie wollen sich denn die Informatikerinnen und Informatiker da einbringen, Peter?
Also zunächst mal tatsächlich durch klassische Methoden des Requirement Managements. Wie das aussieht, das konnte man in den Veranstaltungen zur intelligenten Mobilität und zum autonomen Fahren sehen. Wenn man nämlich die Anforderungsanalyse von vernetzten Autos und deren Vernetzung mit Verkehrsmanagementsystemen auch in der Datenanalyse ernst nimmt, dann kommt die Diskussion sehr schnell auf den Punkt, wir brauchen eine Regelung, wer welche Daten, die das vernetzte Auto eben produziert, nutzen darf, wer auf die Fortschreibung der Datenbasis aber auch einen Anspruch hat. Wer zum Beispiel jetzt 40.000 oder 60.000 Euro für ein Elektroauto zahlt, der will das ja einige Jahre fahren. Und deshalb muss in einem solchen Fall nicht nur geregelt werden, wer welche Daten in welcher Weise verarbeitet, sondern es muss auch der Anspruch des Kunden, also des Autokäufers oder Autobesitzers, reguliert werden, wie lange ihm denn der Automobilhersteller entsprechende Betriebssystem-Updates, Sicherheits-Updates, Software-Updates zur Verfügung stellt. Denn davon hängt dann in einem solchen Fall ab, wie lange das Auto fahren kann. Und die politische Diskussion, die wurde bisher über die Regulierung der Verkehrsdaten, der Fahrdaten und so weiter geführt. Aber dieser Aspekt der Updates beispielsweise, der ergibt sich dann durch solch eine Anforderungsanalyse eben sehr klar und deutlich.
Kann man das eigentlich auch auf Bereiche wie digitale Lehre oder digitalen Unterricht übertragen?
Ja, das ist tatsächlich auf der Jahrestagung auch passiert. Und auch da kann die gesellschaftliche Debatte tatsächlich von solch einer Anforderungsanalyse profitieren. Denn die dreht sich dann nicht nur darum, welche Features eine Lernplattform eben den Lehrenden, den Studierenden, den Schülern bieten muss, sondern auch, welche Anforderungen von einem Unterrichtskonzept eben an diese Lernplattform gestellt werden. Also welche konkreten Funktionen einer Lernplattform brauchen zum Beispiel Schüler einer 6. Klasse im Mathematikunterricht? Das muss dann vom Unterrichtskonzept her gelöst werden. Und nur dann können eben Schüler und Lehrer auch souverän mit solch einer digitalen Lernplattform umgehen.
Nun hängt ja dieser souveräne Umgang mit digitalen Plattformen nicht nur an der Definition von Funktionen ab, sondern sehr stark auch davon, wem die Plattform überhaupt gehört.
Ja, das haben die Informatikerinnen und Informatiker auch durchaus in den Blick genommen. Die Plattformbetreiber, die müssen sich der Gesellschaft gegenüber verantworten, so lautete etwa eine Forderung. Das war noch ein bisschen abstrakt, aber als das konkret diskutiert wurde, kam eben tatsächlich raus, das machen Google, Facebook und andere tatsächlich nicht. Und deshalb müssen wir in Europa auch unabhängig werden von diesen Plattformbetreibern und eigene digitale Plattformen schaffen. Aber da haben wir während der vergangenen Jahre eben doch ziemlich viel versäumt.
Aber mit Gaia-X soll ja so eine europäische Plattform entstehen. Das müssten die Informatiker dann doch sehr begrüßen.
Ja, im Prinzip ja. Aber es kommt darauf an, wie die konkret ausgestaltet wird, diese Gaia-X-Plattform. Also wer wird die Features, wer wird das Design von Gaia-X bestimmen? Die Politik oder die Unternehmen, die das Geld einbringen? Plattformbetreiber, so hat etwa Martin Hubschneider gefordert, sollten Unternehmen im Selbsteigentum sein, also eben keine großen Kapitalgesellschaften. Digitale Plattformen, die sollten von Unternehmen betrieben werden, die den Mitarbeitern, Kunden und Partnern gehören. So lautete seine Empfehlung. Und auch das begründete er mit den Ergebnissen einer Anforderungsanalyse. Und zwar ging die von der Frage aus, was sollen denn digitale Plattformen leisten? Sollen die beispielsweise ehemals selbstständige Unternehmen in abhängige Franchise-Nehmer überführen? Das ist etwa zum Beispiel mit vielen Hotels passiert als Partner von Plattformen wie Booking.com. Das aber widerspricht marktwirtschaftlichen Prinzipien, argumentiert Hubschneider. Und er und seine Mitstreiter fordern deshalb eine viel stärkere Regulierung von digitalen Plattformen, weil sie direkt zur öffentlichen Infrastruktur gehören.
Bedeutet das dann letztendlich nicht, dass die Politik über digitale Plattformen entscheidet und nicht das Unternehmen, das sie betreibt?
Also da gibt es unterschiedliche Konzepte, die auch auf der Jahrestagung diskutiert wurden. Aber in einem Punkt stimmen alle überein. Monopole oder Oligopole darf es eben in der öffentlichen Infrastruktur nicht geben. Die digitalen Plattformen müssen gesellschaftlich kontrolliert werden. Und das muss dann nicht unbedingt Kontrolle der Politiker sein. Das Problem allerdings, wie mit solchen ursprünglich für die Entwicklung von IT-Systemen entwickelten Anforderungsanalysen und dann eben auch den dahinterstehenden Methoden bei der Entwicklung von gesellschaftlich relevanten Digitalisierungsprozessen gearbeitet werden kann, das werden und müssen wir dann erstmal sehen. Aber eine interessante Ergänzung zu den bisherigen politischen und gesellschaftlichen Ansätzen ist das allemal.
Peter Welchering berichtete über die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik diese Woche virtuell im Netz. Danke.